Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Bundeskanzler Olaf Scholz ist in Peking eingetroffen. Er wurde in der großen Halle des Volkes vom chinesischen Präsidenten Xi Jinping begrüßt, wenngleich jetzt nicht so ganz persönlich. Das geht ja nicht. Sie wissen, das ist ein Besuch unter ganz speziellen Corona-Bedingungen. Und deshalb wird es jetzt noch stärker so sein wie bei allen Staatsbesuchen, dass Olaf Scholz vom Alltagsleben in China nicht so viel mitbekommt. Wir und Sie jetzt aber schon. Denn wir sprechen jetzt in Peking mit Robin Malik. Er leitet dort das Goethe-Institut. Schönen guten Morgen, Herr Malik.
Guten Morgen, Herr Kassel.
Ist denn das eigentlich so, er ist jetzt da, Olaf Scholz, und Sie wissen das natürlich als Deutscher in Peking, aber ist es so, dass die Menschen in Peking diesen Staatsbesuch in irgendeiner Form wahrnehmen?
Das ist eine sehr interessante Frage. Ich meine, es gab ja gerade ein großes politisches Spektakel mit dem Parteitag der Kommunistischen Partei. Da stand natürlich die Politik im Mittelpunkt. Und ich denke, die meisten werden es schon wahrgenommen haben, aber es spielt im Alltag vielleicht nicht die ganz große Rolle für die meisten.
Was für eine Rolle spielt denn das, was wir immer sofort denken bei China? Abschottung, Zensur, was für eine Rolle spielt das? Wie sehr prägt das den Alltag der Menschen?
Das ist eine Frage der Perspektive. Für die meisten Menschen ist es insofern eigentlich kein Thema, weil sie das letztendlich nicht wahrnehmen. Die Informationen, die man normalerweise erhält, sind ja vorab gefiltert und damit ohne eine große Alternative. Wir haben hier als Goethe-Institut natürlich auch viel mit Künstlerinnen, Kulturschaffenden zu tun, die entweder international vernetzt sind oder die Möglichkeiten haben, Medien durch andere Filter auch außerhalb von China wahrzunehmen. Und dann bekommt man im Gegensatz natürlich sehr stark mit. Aber ich denke, für den Großteil der Bevölkerung gibt es diese privilegierte Form der Informationswahrnehmung gar nicht.
Aber die, wie Sie das nennen, dieses Privileg haben, die werden doch auch spüren, dass wenn sie im Internet, was weiß ich, nach dem Platz des himmlischen Friedens suchen, dass sie da nichts finden, oder?
Absolut, das ist völlig richtig. Aber es bedarf natürlich einer entsprechenden Sensibilisierung und natürlich auch der Möglichkeit oder vielleicht des persönlichen Fokuses, sich damit zu beschäftigen und möglicherweise das auch in die eigene Arbeit mit einzubringen.
Inwiefern ist denn kulturelles Arbeiten mehr oder weniger frei, auch zusätzlich zu dem, was wir gerade schon besprochen haben, auch unter Corona-Bedingungen im Moment in Peking überhaupt möglich?
Die Corona-Bedingungen sind natürlich schon ein großer Faktor, der auch weiter anhält. Sie müssen immer damit rechnen, dass Sie sich nicht aus Ihrem Compound bewegen können. Und heute zum Beispiel wurden wieder einige Schulen geschlossen. Das kann jeden Tag passieren. Und die Regierung hat es dafür genutzt, die Kontrolle einfach deutlich auszudehnen. Und die meisten gehen nicht davon aus, dass sich das in den nächsten 2 Jahren sehr deutlich ändern würde letztendlich. Und das andere ist natürlich die Zensur. Das merken wir auch. Wir haben als Goethe-Institut das Privileg, dass wir eigene Räumlichkeiten haben und damit eine Plattform auch für geschützte Diskurse oder auch eine Bühne für künstlerische Arbeiten bieten können. Normalerweise ist das schwierig und die Räume schrumpfen sehr, die öffentlich zugänglich sind, um diese Möglichkeiten einer Plattform anzubieten.
Wobei natürlich eigentlich die Arbeit des Goethe-Instituts sich nicht an privilegierte Eliten wendet. Ich meine, man muss sich doch, entschuldigen Sie das bitte, man muss sich auch die Frage stellen, ob denn die Arbeit eines solchen Kulturinstitutes wie die Ihre mitten in einer Diktatur überhaupt noch sinnvoll ist.
Völlig richtig, Herr Kassel. Diese Frage ist natürlich für uns tagtäglich wichtig. Das Privileg würde ich auch nicht darauf beziehen, mit dem wir zusammenarbeiten, sondern dass wir die Räume haben, um eben solche Diskurse zu ermöglichen. Wir sind schon im Kontakt auch mit der Zivilgesellschaft und versuchen, das natürlich so weit wie möglich auszudehnen. Aber in einem Land wie in China mit solchen geografischen Ausdehnungen ist es natürlich eine Illusion, dass wir da eine riesige Rolle spielen können. Wir versuchen das aber im Rahmen unserer Möglichkeiten. Und wichtige Themen, es gibt ja viele, die Deutschland und China gemeinsam bewegen, auch einfach am Leben zu erhalten und da Möglichkeiten für einen Austausch zu bewegen.
Was sind denn das zum Beispiel für Themen, die Deutschland und China gemeinsam bewegen?
Zum Beispiel die Nachhaltigkeit in jeglicher Hinsicht. Ich meine, was alle Menschen wahrgenommen haben in Deutschland wie in China, ist, dass das Wetter verrückt spielt. Es gab Überschwemmungen in Deutschland und in China. Was bedeutet das für unsere Lebensweise, nachhaltig zu sein? Die Überalterung der Gesellschaft. Also man kann da schon, glaube ich, eine ganze Menge an Themen finden, die noch nicht mal unendlich delikat sein müssen und die offensichtlich sind und eigentlich alle Menschen gleichermaßen bewegen.
Ich habe ehrlich gesagt nicht mal nachgeguckt, weil ich mal fest davon ausgehe, was Sie neben all den anderen Sachen auch machen im Goethe-Institut in Peking, ist Sprachlehrgänge, Sprachkurse anbieten. Wie groß ist denn da das Interesse? Damit ist natürlich die Frage verbunden, wie groß ist das Interesse der Leute an Deutschland und auch an der deutschen Kultur?
Also die Sprachkurse laufen prinzipiell sehr gut. Wir haben nächste Woche wieder einen neuen Kursabschnitt und viele Kurse sind ausgebucht. Insgesamt ist es ein bisschen unvorhersehbar, weil eine Motivation, Deutsch zu lernen, ist natürlich auch nach Deutschland zu reisen, um zum Beispiel dort zu studieren. Nun ist der physische Austausch sehr schwierig, Visa zu erhalten in beiden Richtungen und auch die Ausreisemöglichkeiten, zum Beispiel die Frage, ob ich einen Pass überhaupt erhalte hier aus China, sind nicht so ganz planbar. Das macht es ein bisschen schwieriger. Das Interesse ist aber durchaus sehr groß und ich bin sehr beeindruckt, wie groß die Nachfrage ist, auch in der Teilnahme an unseren Veranstaltungen, die wir sehr stark von der Teilnehmerzahl limitieren müssen wegen der pandemischen Auflagen. Und wir könnten enorm viel mehr Veranstaltungen machen und trotzdem wahrscheinlich uns einer großen Nachfrage erfreuen.
Das erstaunt mich aber jetzt schon wieder. Präsenzunterricht ist aber prinzipiell möglich unter Auflagen.
Das ist richtig. Das Problem ist eher, dass nicht immer alle Teilnehmende zum Kurs kommen können, weil sie vielleicht in einer Nachbarschaft wohnen, wo ich gerade mal für 4 Tage oder auch eine Woche nicht raus darf. Deswegen müssen wir das öfter variieren. Das Gleiche gilt auch für Prüfungen, die ich mache, wo ich nicht weiß, ob ich an dem bestimmten Tag dann wirklich auch zum Prüfungsort dann reisen kann. Das macht es ein bisschen schwierig zu planen, aber ansonsten gehen wir immer davon aus, auch bei unseren Kulturveranstaltungen, dass wir das in Präsenz machen können, sind aber immer darauf vorbereitet, dass wir einen Tag vorher das vielleicht ändern müssen. Und inzwischen sind, glaube ich, alle da routiniert darauf eingestellt, dass das immer passieren kann.
Ist es eigentlich so, wenn vielleicht Sie oder Ihre Mitarbeitenden mit diesen Kursteilnehmern in Kontakt sind oder wenn Sie einfach mal durch die Stadt gehen, kommt man eigentlich mit den Chinesen ins Gespräch? Klar, eine gewisse Sprachbarriere, aber das meine ich jetzt nicht. Also Smalltalk, reden die vielleicht sogar über Deutschland, gar über Politik oder gibt es da sehr, sehr viele Tabus und einen großen Abstand?
Ich muss schon gestehen, Herr Kassel, ich bin noch mitten in meiner Sprachtherapie für Chinesisch, deswegen bin ich da noch nicht so richtig fließend. Ansonsten doch schon. Also ich bin sehr positiv beeindruckt, wie sehr kommunikationsfreudig viele sind, mit denen ich hier ja auch im Kontakt bin, wenn es um Themen geht im Bereich der Kultur oder der Zivilgesellschaft und auch viel Offenheit. Also da bin ich zumindest hier in einer großen Metropole wie in Peking schon wirklich sehr beeindruckt.
Olaf Scholz wird 11 Stunden in einer großen Blase in Peking verbringen, immerhin in der großen Halle des Volkes. Schöner Ort, aber halt unter Corona-Bedingungen. Er wird keine Menschen auf der Straße treffen können. Nehmen wir an, Scholz hätte erstens 1 Stunde mehr Zeit in Peking und zweitens dürfte sich frei bewegen und zwar mit Ihnen. Was würden Sie ihm in dieser Stunde zeigen?
Ja, das würde ich in der Tat dem Bundeskanzler sehr wünschen, den ich auch nur elektronisch nachher noch sehen werde. Also ich glaube, ich würde das, was ich jeden Morgen tue, mit ihm tun, nämlich in den Chaoyang Park. Das ist ein großer, grüner, großartiger Park mit einer wahnsinnigen Größe, wo ich morgens immer joggen gehe, mich auch immer wieder verlaufe, was so eigentlich toll ist, weil ich neue Ecken kennenlerne. Und das würde ich dem Bundeskanzler eigentlich auch sehr wünschen, mal durchzuatmen und ein bisschen Raum und Platz zu haben und das Gehirn zu durchlüften.
Wenn Sie sich verlaufen haben, reicht Ihr Chinesisch inzwischen schon, um auf Mandarin nach dem Weg zu fragen oder noch nicht?
Das schon. Ich meine, das habe ich ganz am Anfang gelernt, weil sonst könnte es ja böse mit mir enden hier.
Ist eine große Stadt. Robin Malik war das. Er ist der Leiter des Goethe-Instituts in Peking und wir sprachen live mit ihm hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Kassel.